Lob und Dank sei dem Herrn. Wir haben sicher alle mitgehört, was gesungen wurde, und haben uns vielleicht Gedanken darüber gemacht. Und daran oder dabei an 1. Korinther 13 und manche Bibelstellen gedacht. Aber wenn wir zu dem Ursprung der göttlichen Liebe zurückgehen, dann können wir nicht zu Pfingsten beginnen, sondern auf Golgatha. Also hat Gott die Welt geliebt. Auf Golgatha. Durch die Erlösung ist die Liebe Gottes offenbar geworden. Und zu Pfingsten hat Gott die gleiche Liebe durch seinen Geist in die Erlösten ausgegossen. Das eine gehört zum anderen. Man kann es nicht voneinander trennen. Wer die Erlöserliebe unseres Herrn erlebt hat, der muss erfahren, dass beides, Golgatha und Pfingsten, vereinigt in deinem und meinem Leben offenbar wird. Anders geht es nicht. Es bleibt eine Theorie. Und wir wissen, dass es genügend Menschen gibt, aber heute wollen wir nicht auf andere schauen. Heute wollen wir uns selber vor den Spiegel Gottes stellen und fragen, wo stehe ich? Wie sieht Gott mich? Und ich sage noch einmal, auf Golgatha ist die Liebe Gottes uns gegenüber offenbar geworden, aber zu Pfingsten ist die gleiche Liebe Gottes in die gläubig gewordenen ausgegossen worden durch den Heiligen Geist, damit auch sie in der göttlichen Kraft im Glauben vorwärts gehen konnten, dass göttliches Leben in sie hineinkomme. Und ich meine, das ist unser Verlangen, unsere Sehnsucht in diesen Tagen, nicht nur von den Dingen zu hören, sondern sie zu erleben, ein Bestandteil dessen zu werden, was Gott getan hat. Mir sind zunächst zwei Dinge aufgefallen. Das eine aus Jesaja 52, der 6. Vers, der zu allem gehört. Hier steht, darum soll mein Volk meinen Namen kennenlernen, ja darum an jenem Tage erkennen, dass ich es bin, der da spricht, hier bin ich. Und dann kommt der Vers, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße, der Freudenboten, die Frieden verkünden. Nur der, der Frieden mit Gott gefunden hat, kann diesen Frieden weitertragen. Nur der Vergebung bekommen hat, kann diese Vergebung im Glauben anderen auch bringen. Und nur wer die Liebe Gottes in sein Herz aufgenommen hat, kann in dieser göttlichen Liebe das große Gnadenangebot anderen bringen. Wenn das nicht der Fall ist, wird das gesamte Gläubigsein zu einem einzigen Pharisäertum. Und wir können in den Tempel Gottes gehen und sagen, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser oder jener. Und dann wäre es besser. Wir hätten uns die Benzinkosten gespart und wären zu Hause geblieben. Aber wenn wir kommen, um vor Gott zu erscheinen, dann in Demut, in Beugung, in Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott, der ja absolut heilig ist. Wir beugen uns dann im Staube und sagen, Herr, wer sind wir, dass du uns in Gnaden angesehen hast? Jedes Mal, wenn wir in alter Zeit das Lied gesungen haben, wer zieht als Sieger durchs Perlentor? Dann ging es immer durch Mark und Bein. Es war immer ein Fragen. Werd ich es sein? Wirst du es sein? Nicht ein Fragen, das aus einem Zweifel kommt, sondern um immer wieder neu gestärkt und Gewissheit von Gott zu bekommen, dass wir noch auf dem richtigen Wege sind, dass Gott noch mit uns ist, dass er noch mit uns redet, dass sein Geist, sein Wort, sein Blut noch an uns wirkt und dass wir nicht eigene Wege gehen, auf denen wir das Ziel ja nicht erreichen können, sondern dass wir auf den Wegen Gottes gehen. Und dass wir nicht eigene Worte als unsere Richtschnur nehmen, sondern das Wort Gottes, das geoffenbarte Wort. Wir wissen und machen auch keinen Hehl daraus, dass ja alle die Bibel zu Hause haben, alle Kirchen, Freikirchen, Gemeinschaften und Gemeinden. Aber Gott hat am Ende der Tage noch einmal geredet, hat das geschriebene Wort neu zum gesprochenen Wort gemacht, hat alles zusammengefasst. Und heute ist nicht mehr die Frage, Bruder, was denkst du darüber oder was denkt jener darüber, sagt darüber. Heute wissen wir, dass Gott geredet hat und dass er alles zusammengefasst und seinem Volke verbindlich mitgeteilt hat. Wohl dem, der das fassen und im Glauben aufnehmen kann. Zum Propheten Daniel sprach der Herr damals in Kapitel 12, Vers 4, versiegle diese Worte und halte das Gesagte unter Verschluss bis zur Endzeit. Viele haben geforscht, aber die Zeit war noch nicht gekommen. Jetzt ist sie da. Es ist die herrlichste Zeit, in der Menschen auf Erden gelebt haben und auch wohl die kritischste Zeit, die da war, weil beides so eng beieinander liegt. Aber da wir von der Liebe Gottes gesungen haben, sei diese Bemerkung gestattet. Ein jeder, der die Liebe Gottes in seinem Herzen trägt, wird keine Härte gegen andere durchsetzen. Es wird von der Liebe Gottes etwas durchdringen müssen. Es ist unmöglich, dass wir sie in uns tragen, ohne dass sie durch uns offenbar wird. In unserem Tun, sogar in der Beurteilung, in den Worten, in allen Handlungen, wird ja das offenbar, was wir wirklich sind. Die Worte zählen dann gar nicht mehr. Man kann sehr oft sagen, ich liebe Gott, und das braucht nicht so zu sein. Wenn es so ist, dann lieben wir einander. Und die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Das ist nun einmal auch ein Teil, ein Ausspruch der Heiligen Schrift. Und so gibt es Merkmale der göttlichen Liebe, Eigenschaften, die wir haben müssen, um in das Bild des Herrn voll und ganz umgestaltet zu werden. Aber heute Abend wollten wir fortfahren mit dem, was wir Mittwochabend schon begonnen haben. Wir sprachen ja über die Gemeinde, über den geistlichen Aufbau, und wir kommen hierher, um Gott näher zu kommen, um einander näher zu kommen. Wir kommen hierher, um Gott besser zu verstehen und auch einander besser zu verstehen. Das geht immer Hand in Hand. Niemand kann mir sagen, er stehe Gott nahe und einem Bruder ferne. Das ist unmöglich. Wer Gott nahe steht, der steht seinem Volke nahe. Wer Gott liebt, liebt die aus Gott geboren sind. Das sagt die Heilige Schrift. Und so gibt es immer wieder Prüfmöglichkeiten, an denen jede Selbsttäuschung und jeder Selbstbetrug ausgeschaltet werden kann, wenn wir den Maßstab des Wortes nicht an andere, das ist immer eine einfache Sache, aber dann wissen wir noch nicht, wie es um uns steht. Erst dann, wenn wir diesen Maßstab an uns selber legen, dann merken wir, wie es um uns steht. Da sagte Bruder Brennen wohl an einer Stelle in der Predigt, auch wenn wir mit jemandem nicht übereinstimmen, ich habe sie gerade vorhin in Eile aufgeschlagen, es ist die Predigt, Gottes Gaben finden immer ihren Platz vom 22. Dezember 63. Ich habe kurz nachgesehen, es sind ja im Jahre 63 mit die gewaltigsten Predigten gehalten worden, und wir tun wohl, wenn wir sie lesen und zu Herzen nehmen. Hier wird gesagt, auch wenn wir mit jemandem nicht übereinstimmen, warum können wir es nicht in einer brüderlichen Weise tun? Brüderlich können nur wahre Brüder handeln. Und wenn ein Bruder etwas anders sieht wie der andere Bruder, dann darf er als Bruder seine brüderliche Art nicht verlieren. Er muss sie behalten, weil er ein Bruder in Christo ist, muss er den Respekt vor dem anderen Bruder in Christo bewahren. Wenn er das nicht tut, verletzt er das Gebot der göttlichen Liebe. Weiter wird gesagt, seht, wenn Christus im Herzen ist, dann spielt es keine Rolle, wie sehr ihr mit den Menschen nicht übereinstimmt. Ja, wir würden sagen, wenn ihr mit den Menschen übereinstimmt, dann spielt das keine Rolle. Dann ist alles herrlich und in Freude. Aber so ist es ja überall. Und der Herr sagt, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was tut ihr da anders als die Heiden, die ja auch einander lieben? Aber da die Liebe Gottes über alles zu stellen, wenn die Dinge nicht in unsere Richtung gehen. Und wir sind ja schon so weit gekommen, dass es gar nicht mehr um unsere Richtung geht, sondern um die göttliche Richtung. Aber sollte ein Bruder da sein, der noch nicht auf diesen göttlichen Kurs eingestimmt wurde, dann wirst du ihn doch nicht einstimmen. Du wirst ihn höchstens noch mehr verstimmen. Was anderes können wir als Menschen doch gar nicht zustande bringen. Hier wird uns gesagt, seht, wenn Christus im Herzen ist, das ist der Punkt. Wenn Christus im Herzen ist, wenn er aber nicht im Herzen ist, dann spielt das eine sehr große Rolle. Ist er im Herzen, dann spielt das gar keine Rolle. Ist er nicht im Herzen, dann spielt es eine ganz große Rolle. Ein Paulus, der ja mit dem Geist Gottes erfüllt, in dessen Herzen Christus durch den Glauben Wohnung genommen hatte, er konnte an die Philipper schreiben, ist jemand von euch einer anderen Meinung, so lasse er sich's von Gott offenbaren. Das ist eine Gesinnung Jesu Christi. Nicht, dass wir einander mit Macht belehren, sondern alle von Gott in Lieblichkeit gelehrt werden. Weiter steht hier, ich stimme oft mit vielen Menschen nicht überein. Dennoch habe ich noch keinen gesehen, mit dem ich nicht einig war, den ich nicht höher geschätzt, meine Arme um ihn gelegt und ihn meinen Bruder genannt hätte, indem ich versuchte, ihm so gut wie möglich zu helfen. Helfen können wir einander nur dann, wenn Gott uns geholfen hat. Und wenn Gott uns geholfen hat, dann können wir uns in die Lage des Betreffenden versetzen und auch erkennen, warum er noch nicht so sieht, wie vielleicht gesehen werden sollte. Warum er noch nicht versteht, wie verstanden werden sollte. Und legen in göttlicher Liebe unsere Hand auf seine Schulter. Nicht in Heuchelei, nicht in Herabschauung auf den Betreffenden, sondern in göttlicher Demut uns dessen bewusst, dass es ja nur Gnade ist, dass Gott mit uns geredet hat und dass wir sein Reden verstanden haben und dass es uns mehr bedeutet als alle Auslegungen, die bis heute gegeben wurden. Das ist doch alles eine Gnade. Und ich meine, dass der betreffende Mensch, und ich glaube, das kann ich heute hier mit aufrichtigem Herzen sagen, denn der Beweis ist ja doch in aller Welt erbracht worden. Und ich habe, das wisst ihr ja, das braucht nicht noch betont zu werden, tatsächlich manchmal unter sehr kritischen Situationen zu großen Volksmengen sprechen müssen. Und wenn ein Mann, der für die Versammlung mit über 10.000 Menschen anwesend, schreibt Bruder Frank, wir können nicht vergessen, das Wort, das du gebracht hast, ich nicht und alle, die es gehört haben. Und dieser Mann hat mit der ganzen Versammlung das Glaubensbekenntnis gebetet. Und ihr wisst ja, wie es einem dabei zumute sein kann. Und ich habe ihn daraufhin angesprochen, aber nicht in einer kritischen Weise, sondern in göttlicher Liebe, in göttlicher Liebe. Und er hat es mir erklärt, warum er es tut. Und ich sagte, jetzt verstehe ich's. Ich habe nicht gesagt, jetzt sehe ich, dass es richtig ist, sondern jetzt verstehe ich es. Man muss sich in die Lage anderer versetzen können. Und er sagte, in diesem Lande machen es alle Gemeinden und auch die Pfingstgemeinden. Ich sagte danach, jetzt verstehe ich's. Natürlich konnte ich's verstehen, aber als richtig habe ich es nicht hingestellt. Man muss die Liebe Gottes im Herzen haben und mancherlei Dinge übersehen können, bis die Zeit und Stunde Gottes für diese Menschen geschlagen hat. Und dann werden sie das Wort des Herrn aufnehmen und alles andere beiseite legen. Hier sind so ein paar Worte. Wenn Christus im Herzen ist, wenn ich den Betreffenden wirklich liebe, schätze ich ihn höher als mich selber. Das ist nur wirklichen Größen vor Gott möglich. Alle, die von Gott reich begnadet sind, können andere höher einschätzen als sich selber. Und wer große Mühe hat, das sind natürlich diejenigen, die etwas sein möchten. Aber dazu wollen wir nun wirklich nicht gehören. Es heißt hier, ich stimme vielleicht deshalb nicht mit ihm überein, weil ich nicht dasselbe glaube wie er und so weiter. Dann aber kann ich ihm meinen Standpunkt darlegen und er mir seinen. Anschließend fügen wir es zusammen, kämmen es durch und sehen, was sich daraus ergibt. Bei einer solchen Unstimmigkeit sollte es niemals so weit kommen, dass wir böse werden und einander verletzen oder gar zerstören möchten oder etwas derartiges. Wir sollten immer versuchen aufzubauen. Es geht um den Aufbau der Gemeinde des lebendigen Gottes. Und dieser Aufbau, vielleicht werde ich sogar aufschlagen können, geschieht in der Liebe Gottes. Es gibt keinen anderen Weg. Alles geschieht in der Liebe Gottes. Erlösung, alles bis hin zur Vollendung geschieht in der Liebe Gottes. Es müsste im Epheserbrief stehen. Im Epheserbrief, mal sehen, hier steht's an einigen Stellen, und zwar Epheser Kapitel 4, wenn ihr es nachsehen wollt, Epheser Kapitel 4, Vers 16. Denn von ihm aus wird der ganze Leib fest zusammengefügt und zusammengehalten und vollzieht durch jedes Glied, das seinen Dienst nach der Wirksamkeit verrichtet, die dem Maß jedes einzelnen Teiles entspricht. Das Wachstum des Leibes zu seinem eigenen Aufbau in Liebe. Einen anderen Aufbau des Leibes Jesu Christi gibt es nicht als den Aufbau in der Liebe Gottes. Nicht mit Vorschriften, nicht mit Gesetzen, nicht mit Härte, sondern in der göttlichen Liebe. Und hier haben wir es gehört, es heißt, bei einer solchen Unstimmigkeit sollte es niemals so weit kommen, dass wir böse werden. Und wie weit kommt es unter den Gläubigen? Sie entzweien sich. Eine Unversöhnlichkeit, wie sie unter Ungläubigen undenkbar ist. Eine Feindschaft, wie sie seit dem Garten Eden nicht wieder war, wird offenbar. Und dann, Halleluja, Halleluja? Nein, so nicht. Glaubt es mir. So geht es bei Gott nicht. Und wenn Menschen das alles an sich selber erleben und darüber nachdenken und nicht absolut die Verbindung zu Gott verloren haben und geistlich gestorben sind, müssen sie inne werden, dass sie so vor Gott nicht bestehen können. Hier wird sogar gesagt, sollte es niemals so weit kommen, dass wir böse werden und einander verletzen, dass wir wehtun oder zerstören. Und wie weit ist es gekommen, dass man einander verletzt, wehtut, zerstört, Unversöhnlichkeit bis zum geht nicht mehr. Haben wir die Predigten vergeblich gehört? Haben wir in all den Jahren Gottes Wort vergeblich gehört? Oder wird der Geist Gottes doch noch am Ende eine Überwinderschar haben? Eine erlöste Schar, die ein Herz und eine Seele geworden sein wird. Eine Schar, die das Wort Gottes als ihr Zeugnis aufgenommen hat. Das ist sehr wichtig, denn in Offenbarung 12 steht geschrieben, diese haben ihn, den Teufel, überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses willen. Das Wort Gottes muss unser Zeugnis geworden sein, damit das Blut des Lammes das Werk der Erlösung in allen Erlösten bis zu Ende führen kann. Nehmen wir uns doch solche Aussprüche zu Herzen, denn gewiss sind sie durch den Geist Gottes eingegeben worden. Da zu lieben, wo Hass offenbar wird. Dort stille zu bleiben, wo es stürmt, ja, man meint, Windstärke 12 sei ausgebrochen. Da Frieden zu bewahren, weil man ihn im Herzen hat, ohne Anstrengung. Meint ihr, wir brauchen uns anstrengen? Hat nicht Bruder Brenhem über das Lamm und die Taube gesprochen? Muss das Schaf sich Mühe geben, um Wolle hervorzubringen? Muss es Bange haben, ob da was kommt oder nicht? Ein Ziegenbock, der mag sich sein ganzes Leben lang Sorgen um Wolle machen, aber nicht ein Schaf. Ein Schaf ist von Natur aus scharf. Beide haben ein Fell, aber sie beide sind ganz verschieden. Sind wir Lämmer Gottes, Schafe seiner Weide, dann bedarf es keiner Anstrengung. Dann sind wir nicht nur am Sonntag zahm, sondern auch am Montag, am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag. Und meint nicht, dass der Freitag dann frei ist. Der Freitag ist kein freier Tag, sondern auch ein Tag, der dazugehört. Und an dem sind wir genauso wie am Sabbat. Das ist nun einmal so. Das ist der göttliche Zustand in deinem und in meinem Leben. Und dahin will Gott uns bringen. Zur Ruhe in Gott. Frieden mit Gott. Selig sind die Füße, die Frieden verkünden. Ja, was ist dann mit den Herzen und mit der Seele derer, die den Frieden Gottes, der verkündigt wurde und der höher ist als alle Vernunft, in uns hineinkommt? Wenn die Füße derer, die Frieden und Heil predigen, schon selig sind, ja, was soll dann mit den Menschen sein, die das Heil und den Frieden Gottes erleben, der gepredigt worden ist? Ja, dann sind sie wohl auch selig, oder nicht? Ja oder nein? Ich meine, wir sind doch heute Abend hier unter uns. Die Füße derer, die Frieden verkündigt haben, wurden schon selig gepriesen. Was soll da mit den Herzen sein? Und wer waren und wer sind diese Männer? Männer Gottes, die die heilbringende, selig machende Botschaft verkündigen, die Gutes zu sagen haben. Und wer von Gott spricht und von dem Heil, der hat ja gar keine Zeit, etwas anderes zu sagen. Der geht ganz in dem Göttlichen auf und alle, die es hören, ebenfalls. Es heißt hier, wir sollten immer versuchen aufzubauen. Und wir haben ja schon am Mittwochabend darüber gesprochen, dass Gott jetzt am Ende, und das glauben wir von Herzen, eine Gemeinde haben wird, ohne Flecken und ohne Runzel. Eine Gemeinde, die vor ihm als gereinigt und vor ihm als geheiligt gilt. Eine Gemeinde, in der er sich offenbaren kann. Eine Gemeinde, die zum Lobpreis seines Namens hier auf Erden ist, durch die er sein Werk zum Abschluss bringen kann. Und in diese Gemeinde hat Gott verschiedene Dienste gestellt und gesetzt. Und nicht nur das, sondern jedem Einzelnen wird in dieser Gemeinde die Offenbarung des Geistes geschenkt. Nicht nur zwei oder drei haben daran Anteil, sondern alle. Paulus schreibt an die Korinther, 1. Korinther 12, hier heißt es, es gibt nun zwar verschiedene Arten von Gnadengaben, aber nur einen und denselben Geist. Und es gibt verschiedene Arten von Diensten, aber nur einen und denselben Herrn. Und es gibt verschiedene Arten von Kraftwirkungen, aber nur einen und denselben Gott, der alles in allem wirkt. Jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Besten verliehen. Danach kommt dann die Auflistung der Dinge, die Gott durch den Geist und durch die Gemeinde tut. Ehe das alles geschehen kann, müssen wir und werden wir, ich glaube fest daran, eine Ausgießung des Heiligen Geistes erleben. Und ich meine, auch darin kommt uns die Predigt zu Hilfe über die Gemeinde. Ich habe sie vorhin auch aufgeschlagen, dass wir aus allem lernen sollen und niemals den Mut fallen lassen dürfen, sondern dass Gott uns durch alle Erlebnisse und Erfahrungen, die wir gemacht haben, doch nur belehren, dass er uns Weisung, dass er helfen wollte, damit wir vor ihm bestehen können. Hier in dieser Predigt wird gesagt, Paulus musste nicht ein einziges Mal zu der Gemeinde in Ephesus, zu der in Rom oder zu irgendeiner anderen Gemeinde darüber schreiben, wie sie ihre Geistesgaben ordnungsgemäß handhaben sollen. Doch zu den Korinthern musste er fortwährend darüber sprechen, denn für sie war es an der Tagesordnung. Es ist doch manchmal wirklich sonderbar, wenn irgendeine Sache in einer Gemeinde einreißt, dann scheint sie kein Ende zu nehmen. Aber irgendwann setzt Gott allem ein Ende und führt mit denen, die guten Willens sind, seine göttliche Ordnung ein und durch. Es muss möglich sein, in diesen letzten Tagen von allem, was geschehen sein mag, wegzuschauen, und auf den Herrn zu blicken, Lektionen für alle Zukunft daraus zu ziehen und uns dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Wir haben am Mittwoch ganz kurz auch den Gebrauch der Geistesgaben erwähnt. Vielleicht ist das sogar richtig, dass die Belehrung darüber gegeben wird, ehe der Geist ausgegossen und die Gaben betätigt werden. Denn in der Zwischenzeit könnte schon wieder mancher Schaden entstanden sein, um das im Voraus auszuschalten. Sollen wir die Belehrung empfangen, um später zu wissen, was getan werden soll? Und es ist eigentlich auch so in jedem Beruf. In jedem Beruf ist eine Lehrzeit und dann wird man selbstständig und kann die Arbeiten ausführen. Der Herr gibt uns hier die Weisung. Und Bruder Brenim sagt, ich möchte wie Paulus damals Folgendes sagen. Wenn ihr zusammenkommt, und jemand spricht in Zungen, soll ein anderer auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so soll der Betreffende schweigen. Anders ist es, wenn ein Ausleger da ist. Das ist eine Sache, von der war ich, und Gott helfe mir, ich hätte fast gesagt, mein ganzes Leben lang überzeugt. Ich habe gelehrt, dass der gleiche oder die gleiche Person nicht beides machen soll. Tut die gleiche Person beides, nämlich einerseits die Gabe der Zungen und auch die Gabe der Auslegung zu benutzen, dann besteht die Gefahr, dass diese Person den eigenen Gedanken nachgibt. Und das will Gott nicht. Und das schreibt auch Paulus an die Korinther. Wenn kein Ausleger da ist, dann sollen diejenigen in der Gemeinde schweigen und für sich selbst zu Gott beten. Also, wenn es dahin kommt, dass der Geist ausgegossen wird und Gaben in Tätigkeit sind, dann soll der eine durch den Geist in Zungen reden, und wenn er geredet hat, aufhören und warten, dass Gott einen anderen gebraucht, um die Auslegung zu geben. So ist das biblisch und nicht anders. Denn andernfalls würde nicht geschrieben stehen, ist kein Ausleger da, so schweige der Betreffende in der Gemeinde. Aber wer die Gaben hat, in Zungen zu reden, soll beten, dass es ausgelegt werden kann. Auch das ist sehr notwendig, aber es soll so geschehen, wie Gott es angeordnet hat. Weiter heißt es, ich habe die Gemeinde hier beobachtet. Ich habe euch aufwachsen sehen und ich habe viele geistliche Gaben unter euch in Tätigkeit gesehen. Einmal musste ich deshalb freimütig mit einem Wort des Herrn zu Bruder Neville gehen und ihn in einer Sache, die er tat, korrigieren. Ich habe das hier wohl am Mittwochabend erwähnt. Und wisst ihr, das Geheimnis liegt darin, ob jemand predigt, ob jemand etwas sagt oder eine Gabe betätigt, ist es der Geist Gottes, den wir haben, dann werden wir uns immer korrigieren lassen. Wenn es nicht der Geist Gottes ist, dann fahren wir aus der Haut. Dann platzen da alle Nähte und die Menschen fallen auseinander. Da, wo Gott ist, haben wir ja gar keine Verantwortung. Gesetzt den Fall, ich bringe euch eine Botschaft. Und es bin nicht ich, der da redet, sondern der Herr. Dann habt ihr euch doch nicht mit mir auseinanderzusetzen, sondern mit der gebrachten Botschaft. Dann beurteilt ihr doch nicht mich, sondern das Wort, das gepredigt wurde. Ich fühle mich da gar nicht angesprochen. Mir kann überhaupt niemand etwas wollen. Denn ich stehe doch gar nicht zur Debatte. Entweder steht Gottes Wort zur Debatte und darüber sind Fragen und auch entsprechende Antworten, oder wir haben es mit Menschen und mit Menschenwort zu tun. Genauso ist es mit dem Gebrauch der Geistesgaben. Wenn nun jemand Geistesgaben betätigt, und es sollte vorkommen, und das ist ja schon, wer weiß, wie oft vorgekommen, dass der Betreffende seinem eigenen Geist nachgeben kann. Ihr braucht ja nur aus Hesekiel 13 zu lesen oder viele andere Stellen in der Heiligen Schrift, Neuen und Alten Testaments, dass Menschen Menschen bleiben. Und wir sehen sogar, dass Bruder Brenim sich zumindest einmal, das wissen wir ganz genau, korrigieren musste, nach Öffnung der Siegel über das erste Siegel. Und er konnte nicht aus der Haut fahren und nicht sagen, was ich da gesagt habe, das bleibt bestehen. Die Zeit war vorgerückt, der Geist Gottes hatte mehr geoffenbart und er hat die Sache richtig gestellt. Wenn nun ein solcher Mann, ein Prophet, und das kann man auch ruhig sagen, von Geburt an, denn so lehrt es die Schrift. Propheten werden nicht erst Propheten, wenn sie alt und grau werden. Propheten sind Propheten. Ich lese es euch vor, damit ihr wisst, dass es geschrieben steht. Sonst könnte jemand meinen, Moment mal, was du da sagst, das ist nicht recht. Ich lese aus dem Propheten Jeremia, dem ersten Kapitel, den fünften Vers. Noch ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erwählt. Und ehe du das Licht der Welt erblicktest, habe ich dich geweiht zum Propheten für die Völker, habe ich dich bestimmt. Das ist doch eine göttliche Entscheidung. Und Gott trifft doch seine Entscheidung nicht erst, wenn wir das Licht dieser Welt erblickt haben. Gott hat seine Entscheidung getroffen, ehe Adam das Licht dieser Welt erblickt hat. Ist so oder nicht? Und diese göttlichen Entscheidungen müssen respektiert werden. Und deshalb sind wir einfach guten Glaubens und nicht nur das, sondern voller Zuversicht und wissen, dass Gott seinen Weg mit seinem Volke hat. Und dass wir in diesen letzten Tagen den Frühregen der Belehrung empfangen haben. Und ich hoffe, dass wir mit dem Frühregen der Belehrung zum Abschluss kommen können, damit der Spätregen, der die Verwirklichung aller Verheißungen mit sich bringt, durch die Gemeinde stattfinden kann. Denn dazu wird er ja dann gegeben, dass der ausgestreute Same hervorkommt, reif wird und dass eine Ernte eingebracht werden kann. Während der Zeit des Säens ist der Regen angenehm, aber niemand kann ernten. Es vergeht eine Zeit und dann kommt die Zeit, in der der Regen vor dem Reifwerden fehlt. Aber lass es mich noch einmal sagen, wir müssen mit der Belehrung zum Abschluss kommen, ehe der Spätregen fällt. Wenn es Gott nicht gelungen ist, uns gründlich in dieser Vorbereitungszeit zu belehren und gehorsam zu machen und seinem Worte zu unterordnen, dann gehen die Pferde wieder mit uns durch. Und was hat dann alles ausgerichtet? Dann landen wir dort, wo bis jetzt alle Geistesbewegungen angekommen sind, indem sie zu Organisationen geworden sind. Und das darf und wird nicht geschehen. Aus dieser letzten Erweckung wird der Herr eine Brautgemeinde hervorbringen, die in das Bild des Herrn umgestaltet wird, in sein Wesen, die aber voll des Geistes. der göttlichen Natur teilhaftig geworden ist, erfüllt mit der Liebe Gottes. Daran werden alle erkennen, dass wir seine Jünger sind, so wir Liebe untereinander haben. Wenn wir diesen Vers, den unser Herr ausgesprochen hat, ein wenig weiter betrachten und ihn vielleicht ein wenig weiter schreiben, dann bedeutet es, alle, die nicht einander lieben können, wie Gott sie geliebt hat, haben wohl kaum ein Recht, sich seine Jünger zu nennen. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, spricht unser Herr. Wir können Jünger Bruder Brennim sein. Wir können Jünger Bruder Frank sein. Wir können Jünger irgendeines Bruders sein. Johannes hatte ja auch Jünger, so steht es in der Bibel geschrieben. Jünger bedeutet Schüler, Nachfolger. Jemand, der nun irgendwo was gelehrt bekommt, ist dann sozusagen ein Jünger. Ich würde mich schämen am Tage der Wiederkunft des Herrn, wenn auch nur einer, die unter dem Schall der Verkündigung gesessen haben, nur aus Begeisterung vor einer göttlichen Berufung gesessen und nicht Jünger Jesu geworden sind. Ich möchte, dass alle zu Jüngern Jesu werden, seine Schüler sind, doch nicht meine. Was habe ich denn zu lehren oder euch irgendwie zu sagen? Überhaupt nichts. Ich versetze mich genauso wie ihr dort in eine Stuhlreihe und höre das Wort des Herrn in der gleichen Weise mit. Lasst uns Jünger des Herrn sein. Und wenn wir sind, haben wir Liebe untereinander. Und dann sagt ihm, ach, wenn du wüsstest, ja, wenn du wüsstest, was Gott für dich getan hat, dann würdest du vergessen, was andere nicht für dich getan haben. Weiter lesen wir. Genau das Gleiche finden wir heute bei den Gaben. Das ist der Grund, warum Gott nicht allzu vielen Menschen geistliche Gaben anvertrauen kann. Sie wissen nicht, wie man sie handhabt. Deshalb haben wir heute nicht mehr davon. Dann stellen wir außerdem fest, dass es viele Nachahmungen der geistlichen Gaben gibt. Aber ich glaube nicht, dass es hier in unserer Gemeinde so ist. Dafür bin ich dankbar. Ich glaube nicht, dass es hier Nachahmungen gibt, sondern dass wir echte Gaben haben. Doch wir müssen wissen, wie man diese Gaben gebraucht. Wenn ihr etwas recht tun wollt, dann ist es so, als würdet ihr für einen Chef arbeiten. So wie damals, als ihr bei eurer ersten Arbeitsstelle angefangen habt, ihr seid willig gewesen, Anordnungen zu befolgen. Dadurch gewann der Chef Vertrauen zu euch und wird euch immer weiter befördern. Ich glaube, dass jetzt die Zeit für die Kapelle gekommen ist, wo wir erfahren, wie die Gaben, die Gott uns gibt, zu handhaben sind, damit er uns noch Größeres anvertrauen kann als das, was wir bereits haben. Wir können aber nicht vorwärts gehen, wenn wir einem Menschen gleichen, dem man immer wieder alles sagen muss. Denkt daran. Und der prophetische Geist ist den Propheten untertan. So sagt es die Schrift. Wenn ihr einen Mann oder eine Frau antrifft, die ihr korrigieren müsst, und die betreffende Person gerät aus der Fassung, obwohl ihr die schriftgemäße Wahrheit darlegt, dann zeigt es, dass der Geist, der auf ihnen ist, nicht von Gott ist. Denn die Bibel sagt, der Geist der Propheten oder des Weissagens auch des Zeugnisgebens, Predigen in Zungenreden und so weiter. Und die Auslegung einer Zungenrede gleicht einer Weissagung, sind den Propheten untertan. Und das Wort ist der Prophet. Wir erkennen, dass es nicht in Ordnung ist, wenn ein Mann oder eine Frau aufspringt und eine Botschaft gibt, während der Prediger auf dem Podium steht. Ganz gleich, wie gern Sie es tun möchten. Ich weiß nicht, wie weit wir heute noch hiermit kommen können, aber morgen Vormittag werden wir das mit Gottes Hilfe anhand diesen Aussprüchen hier doch in die göttliche Ordnung fügen. Und ich sage noch einmal, es wäre sehr schön, wenn wir alle ein gehorsames Herz, einen willigen Geist bekommen könnten, uns beugen vor dem Herrn und sagen, mein Gott, so viele Jahre hast du väterlich und gnädig mit uns geredet, hast uns erhalten, so weit hast du uns gebracht. Jetzt möchten wir als Erwachsene, als reif gewordene Gotteskinder, als in das Mannesalter Jesu Christi hineingekommene, von dir Sachen empfangen, die wir bis jetzt nicht empfangen haben. Herr, vertraue uns jetzt. Wir haben deine Belehrung verstanden. Von jetzt ab werden wir deinen Anordnungen Folge leisten. Du kannst dich auf uns verlassen. Wenn das der Fall ist, dann möchte ich dasselbe Wort gebrauchen. Dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass Gott uns mächtig segnen wird. Meint ihr, der Herr ist an einer kraftlosen Gemeinde interessiert? Soll durch eine solche Gemeinde, in der er sich gar nicht als der Lebendige bezeugen kann, sein Name geehrt, sein Wort bestätigt werden? Doch nie und nimmer. Gott hat das Muster der neutestamentlichen Gemeinde niederschreiben lassen aus dem Urchristentum, aus der Apostelzeit. Und daran haben wir uns zu messen. Und wir müssen ehrlich genug sein und sagen, Herr, so sind wir noch nicht. Und dann sagen wir im Glauben, in Kürze werden wir so sein durch deine Gnade. Manchen mag das schon sonderbar vorkommen, aber ich glaube von ganzem Herzen, dass der Herr eine Gemeinde am Ende haben wird, herausgerufen, gereinigt, geheiligt, zubereitet für den Dienst, der ausgeführt werden soll, als ein Herz und eine Seele mit der göttlichen Liebe untereinander, füreinander, zueinander, dass es absolut offenbar werden kann, dass wir wahre Jünger Jesus sind, weil wir Liebe füreinander haben. Und die Liebe hört nimmer auf. Alles mag aufhören. Alles Menschliche, ja sogar die Geistesgaben, so steht's in 1. Korinther 13, werden aufhören. Aber die Liebe hört nimmer auf. Und in Kapitel 14, Vers 1 steht wohl dann direkt, strebet nach der Liebe und bemüht euch um die Gaben des Geistes, dass ihr, oder am meisten, dass ihr weissagen möget. Gott will das alles, aber in seiner Ordnung, unter der Leitung und Inspiration des Heiligen Geistes. Nur da, wo Gott selber wirkt, kann Aufbau der Gemeinde des Herrn stattfinden. Und an diesem geistlichen Aufbau möchte ich aus Gnaden Anteil haben. Ich möchte dabei sein, wenn der Herr sich offenbart. Ich möchte dabei sein, wenn er redet, wenn er korrigiert, wenn er zurechtweist. Ich möchte dabei sein, wenn er seinen Geist ausgießt. Ich möchte dabei sein, wenn er wirkt, wenn er segnet. Und ich möchte dabei sein, wenn er wiederkommt, um die Seinen heimzuholen. Ich möchte dabei sein, wenn das Hochzeitsmahl stattfindet. Ich möchte immer dabei sein, wenn der Herr etwas tut. Es soll keine Lücke entstehen. Aus Gnaden, nur aus Gnaden werden wir dabei sein. Und lasst mich zum Schluss noch sagen, mit wem Gott sein Werk vollenden wird. Mit denen, die mit ihrem eigenen Werk zum Ende gekommen sind. Ein jeder, der noch in eigener Weise selber weitermacht, mit dem wird Gott nicht weitermachen können. Göttliches und Menschliches werden sich nicht miteinander vermischen lassen, so wie sich menschliche Deutungen und Auslegungen über das Wort mit dem Wort selber nicht vermischen und verbinden lassen. So wird sich das, was Menschen tun und das, was Gott tut, miteinander nicht vermischen und nicht verbinden lassen. Was Gott tut, ist doch viel höher als das, was wir zu tun vermögen. Aber Gott wird immer noch Menschen gebrauchen. Und stellt euch vor, er will dich und mich dazu gebrauchen. Und ich hoffe nicht, dass jemand hier sitzt und bei sich selber denkt, na ja, vielleicht wird Gott sich einige wenige aussuchen und dann wird das schon gehen. Gott wird sich nicht einige wenige aussuchen, Gott wird sich dich aussuchen, nämlich jeden Einzelnen, so haben wir es gelesen, dem wird die Offenbarung des Geistes zuteil. Und da mögen wir auf uns schauen und sagen, Herr, wie soll es werden? Und dann wird nichts werden. Und wenn wir auf den Herrn schauen, dann sagen wir, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist doch das ganze Geheimnis. Erst hat Maria gesagt, ich weiß von keinem Manne, wie soll das alles werden? Und als sie dann begriff, Heiliger Geist wird über dich kommen, und zwar, mir geschehe, wie du gesagt hast. O selig, die du geglaubt hast. Da haben wir es. Auf uns selber geschaut, ja, wie soll es werden? Und dann hören wir die göttliche Antwort und erwidern, Herr, mir geschehe, wie gesagt worden ist, mir geschehe nach deinem Wort. So erfüllte sich die Verheißung mit Christus oder an Christus, so wird sie sich mit und an und durch die Gemeinde erfüllen. Heute Abend sprechen wir im Glauben zu unserem Gott. Mir geschehe nach deinem Wort. Tue an mir, wie du verheißen hast. Vollende dein Werk in uns allen. Und lass die Liebe, die auf Golgatha offenbar geworden ist und zu Pfingsten ausgegossen wurde, in unser Herz hineinkommen durch den Heiligen Geist. Und schon ist Gott zu seinem Recht gekommen und wird uns segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Gelobt und gepriesen sei sein Name. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, habe Dank, treuer Gott, dass wir es mit dir zu tun haben, mit deinem Wort, mit deiner Wahrhaftigkeit, mit den Verheißungen, die du gegeben hast. Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Treuer Herr, die Verheißungen hast du deinem Volk gegeben, deiner bluterkauften Schar. als solche stehen wir heute Abend hier vor deinem heiligen Angesicht, danken dir für die herrliche Botschaft, für die Wiedererstattung, für die Zurechtweisung, für die Belehrung, für die Einführung. Halleluja, Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung sei dir, treuer Herr. Bringe du selbst die Belehrung zum Abschluss und schenke Gnade, dass wir jede Lektion verstanden, dass wir sie erfasst haben, im tiefsten Inneren und sie nicht wieder vergessen, sondern bewahren und zur Zeit, da sie gefordert wird, dass sie da ist, damit in deinem Willen, unter der Leitung deines Geistes alles verläuft. Treuer Herr, du hast mich im Glauben gestärkt. Habe Dank dafür. O Gott, wie viel Mühe gibst du dir mit uns? Treuer Herr, wer sind wir? Staub und Asche. Und dennoch hast du göttliches Leben in uns hineingelegt. Herr, gemeinsam bitten wir dich um die Ausgießung deines Heiligen Geistes und danken dir ebenfalls gemeinsam, dass du sie uns schenkst, denn du hast sie verheißen. Halleluja, Preis und Ehre sei dir. Du bist es, der Früh- und Spätregen zur rechten Zeit gibst. Du bist es, der Belehrung ergehen lässt. Du bist es, der die Zeit kommen lässt, in der die Belehrung angewandt und wir tun dürfen, wozu du uns bestimmt hast, als Mitarbeiter im Reiche Gottes. Treuer Herr, du bist das Haupt, wir sind die Glieder, nimm uns hin und segne uns einen jeden. Wir bitten auch für alle, die heute nicht hier sind. Treuer Gott, du kennst die Deinen. Herr, führe sie, geliebter Heiland, stelle den Anspruch auf sie. Herr, es ist doch ein herrlicher Tag, ein Heiljahr, nicht ein Jahr von 365 Tagen, sondern eine Gnadenzeit, wie du sie ausgerufen hast in Lukas 4. Dies ist das angenehme Jahr, Halleluja, der Tag des Heils, der Gnade, habe Dank dafür. Treuer Gott, ich bitte dich, nimm alles Fanatische von uns, alles Missverstehen, alles eigene Wollen, aber schenk uns Glauben in unseren Herzen, dass wir uns dir zur Verfügung stellen, dass wir Ja sagen, nimm uns Herr, so wie wir sind und wirke durch dein Wort, durch dein Blut und durch deinen Geist in uns allen zum Preise und zur Ehre deines heiligen Namens. Du tust es. Ich danke dir dafür. Halleluja. Ehre, Preis und Ruhm deinem heiligen Namen. Amen.